Als Bürgermeister eckt man natürlich auch für seine Entscheidungen und für sein Tun an und ist nicht bei jedem beliebt. Aber damit muss man in dem Beruf umgehen können.
Aber mal ganz ehrlich, Stefan, was würdest du machen, wenn du in der nächsten Periode nicht mehr gewählt werden würdest?
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Alle zwei Wochen interviewe ich interessante Menschen über ihre Tätigkeit, über ihr Leben oder auch ihren Beruf. Heute habe ich, und das sage ich ganz bewusst, für mich persönlich den schlimmsten Beruf eingeladen, den ich mir vorstellen kann. Aufgrund der anstehenden Kommunalwahl habe ich heute den Bürgermeister zu Gast. Und nicht nur einen, sondern jemanden, den ich schon mein ganzes Leben lang gefühlt kenne, unseren Bürgermeister. Er kommt aus dem gleichen Ort wie ich und ist seit 2002 unser aller Bürgermeister. Ich habe sehr viele Fragen, ehrliche, lustige, kritische, und ich bin gespannt, ob ich am Ende dieser Folge eines Besseren belehrt werde und vielleicht sogar als sein Gegenkandidat antreten werde. Oder ob ich mir immer noch denke, um Gottes Willen, wie kann man diesen Job freiwillig machen? Finden wir es heraus. Lieber Stefan, schön, dass du da bist. Servus, herzlich willkommen.
Harry, servus, schön, dass ich da sein darf.
Ja, du bist ja immer im Stress, gell? Aber aktuell hast du Urlaub.
Das ist richtig, ja. Also das heißt, ich bin sehr entspannt zurzeit unterwegs, weil ich immer nach Weihnachten, nach den Feiertagen Urlaub habe.
Ja, wir zeichnen zwischen den Jahren sozusagen auf, weil anders kann man ja den lieben Stefan nicht greifen. Aber du hättest das anders auch eingerichtet, gell?
Natürlich, für dich hätte ich den Termin immer möglich gemacht, Harry.
Ich höre die Ironie raus. Lieber Stefan, für alle, die dich nicht kennen, du bist mittlerweile 51, 52?
54. Oh. Aber danke für die Blumen, Harry. Also bitte, bitte. Du weißt ja, beim nächsten Termin werden wir uns das einmal...
Ich weiß, wie man sich einschleimt, meine
ja,
Lieben.
Ja, genau. Ja.
Und seit wie vielen Jahren bist du jetzt Bürgermeister?
Ja, seit 2002, also jetzt dann annähernd 24 Jahre.
Wenn dir vor 35 Jahren jemand gesagt hätte, dass du einmal Bürgermeister wirst und sogar mehrfach wiedergewählt wirst, was hättest du dieser Person geantwortet?
Also ich hätte es wirklich nicht geglaubt, weil ich ja sozusagen nah dran war am Bürgermeisterjob, weil ich ja im Rathaus gearbeitet habe und gesehen habe, was die Tätigkeit ausmacht. Also geglaubt hätte ich es nicht. Ich hätte ihn also vielleicht sogar ein bisschen für verrückt gehalten.
Aber die Tätigkeit hat dir gefallen? Eines Bürgermeisters.
Die Tätigkeit damals meines Chefs hat mich immer beeindruckt und jetzt kann ich es bestätigen, es macht einfach riesig Spaß.
Ja gut, das werden wir herausfinden. Wir kommen ja aus dem gleichen Ort. Für alle, die dich nicht kennen, wie bist du aufgewachsen?
Ja, ich bin hier in Utzenhofen aufgewachsen. Ich habe sozusagen eine ganz einfache Biografie. Ich bin gebürtiger Kastler, weil ich im Krankenhaus in Kastel, damals noch Krankenhaus, jetzt Seniorenheim, geboren bin.
Also das ist der Ort 5 Kilometer weiter. Weit musste der Papa nicht fahren.
Das ist richtig. Es ist also, das war ein großer Vorteil. Und ich bin das dritte Kind meiner Eltern. Ich bin ein bisschen ein Nachzügler. Ich bin also 7 Jahre jünger als mein Bruder und 8 Jahre jünger als meine Schwester. Und habe in Kastel das Licht der Welt erblickt. Auch mit unserer berühmt-berüchtigten Kastler Hebamme, die immer die viele Kinder hier in der Gemeinde ja zur Welt gebracht hat. Da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich sozusagen sehr heimatverbunden bin und bin auch mein ganzes Leben in der Gemeinde verblieben. Also habe hier die Schule besucht, bin dann auf eine weiterführende Schule nach Neumarkt gegangen, habe aber nie meinen Heimatort verlassen und das habe ich heute noch so. Also ich habe eigentlich einen sehr langweiligen Lebenslauf.
Also tief mit dem Ort verwurzelst. Bei mir ist es ja so, ich könnte ja nicht mal aus der Straße wegziehen. Wenn dir jetzt jemand ein Haus in Kastel 5 Kilometer weiter anbieten würde, würdest du hinziehen?
Nein, das war tatsächlich sogar mal eine Diskussion in der Familie, als bei uns intern diskutiert wurde, wo bewegt sich die Familie hin, wo bauen die Kinder des Hauses. Und da war natürlich auch Kastel eine Option, da ich ja im Rathaus sozusagen gearbeitet habe. Aber ich fühle mich sehr wohl hier und ich sehe keinen Grund, aus meinem schönen Heimatort wegzugehen.
Du wohnst ja nach wie vor immer noch, ich sag's jetzt mal ganz plump, bei deinen Eltern, ja, du hast ausgebaut. Was haben deine Eltern gearbeitet?
Mein Vater war Bankkaufmann, meine Mutter Hausfrau und hat sich also um die Familie, um die Kinder gekümmert immer. Und ja, das ist richtig, ich habe das Elternhaus übernommen. Auch da habe ich sozusagen einen überschaubaren Lebenslauf. Meine Kinder frozeln sogar immer, weil mein jetziges Büro ist mein Kinderzimmer. Also nicht mal das habe ich verlassen.
Und wenn der Papa schon Banker gelernt hat, warum bist du nicht in die Fußstapfen des Vaters getreten?
Ja, auch das war eine Option.
Weil reden kann er ja, wie man zweifelsohne hört, kann man ja als Banker auch gut brauchen.
Das ist richtig, das war die zweite Option. Also ich habe mich auch als Banker beworben, ich wäre auch genommen worden. Bin ja erfreulicherweise auf meine Bewerbung hin auch im Rathaus als Verwaltungsfachangestellter, damals noch zur Ausbildung genommen worden und durfte mich dann entscheiden, welchen der beiden Berufe ich wähle. Und mein Vater hat gesagt, geh nicht ins Bankgewerbe, geh lieber in den öffentlichen Dienst. Ich glaube, da hast du das besser. Und so habe ich mich dann entschieden und habe es auch nie bereut.
Also nicht ganz klassisch dieses Hauptschulpraktikum, wo man zwei Praktikas ableisten musste. Du warst in Neumarkt. Auf welcher Schule warst du?
Ich war in Neumarkt auf der Knabenrealschule und da gab es keine Praktikas. Das heißt, ich habe mich selber informiert, welchen Beruf ich mal wählen will. Und es ist ja immer naheliegend, wenn man in der Familie einen Banker hat, dass das eine Option ist. Und das hat mich eigentlich auch bei Zahlen haben mich schon immer interessiert. Und dann eben die Gemeinde, weil mein Vater ja selber auch Kommunalpolitiker war, 24 Jahre lang. Also habe ich auch da Bezug dazu gehabt und letztendlich habe ich mich dann fürs Rathaus entschieden, für die Ausbildung im Rathaus.
Knabenrealschule hört sich ja erzkatholisch an. Bist du gläubig?
Ja, tatsächlich. Also ich bin ja, wenn man das sagen darf, CSU-Bürgermeister sozusagen und das C in CSU, da lege ich schon großen Wert drauf, ja.
Ja, über die CSU werden wir später auch noch sprechen. Jetzt bleiben wir mal beim Jugendlichen. Warst du als Jugendlicher eher der Ruhigere oder jemand, der damals schon gerne diskutiert hat?
Ja, das liegt immer im Auge des Betrachters. Ich habe mich immer als eher den Ruhigeren gesehen, aber mein Umfeld eher weniger. Ich habe also schon immer gerne diskutiert, schon zu Schulzeiten, auch in der Ausbildung. Also ich war immer gerne vorne dabei, formulieren wir es mal so.
Ja, vorne dabei im Vereinsleben, er war Fußballer, auch wenn er jetzt nicht mehr so aussieht. Er war wirklich überall, sogar bei der Feuerwehr war er dabei. Also im Ort wirklich ja, gut etabliert, würde ich sagen. Und gearbeitet hast du dann immer schön im Rathaus.
Genau, das Rathaus war sozusagen mein Arbeitsmittelpunkt. Und das Vereinsleben, das habe ich geliebt und auch gepflegt. Ich war in allen Utzenhofener Vereinen aktiv. Auch bei den Kirberleuten in Utzenhofen, die ich ja mitgegründet habe. Also das war mir auch immer sehr wichtig, diese Heimatverbundenheit nicht bloß zu besprechen, sondern auch tätig zu sein.
Ich muss an dieser Stelle kurz erzählen, ich war ja immer ein ganz großer Fan von dir, schon immer, ohne Schleimerei, oh, okay, jetzt nicht wegen okay. dir, nein, um Gottes Willen, nein, wegen deinem Auto. Ich war, also das ist das Erste, wo mir aufgefallen ist, dieses Auto, das immer durchs Dorf gefahren ist, das war ein Opel Calibra. Das war eine Waffe, gell?
Das war ein sehr schönes Fahrzeug und das war sozusagen das Erste, was ich mir gegönnt habe als Berufstätiger, dass ich mir einen Opel Calibra gekauft habe und das war schon ein besonderes Auto, das hat es eher selten gegeben und für mich war das ein besonderes Fahrzeug und das habe ich auch aktiv genutzt für mein Vereinsleben. Ich war ja auch Fußballtrainer. Ich habe also im Jugendbereich auch gearbeitet und die Kinder haben das Auto auch geliebt.
Ja, und auch die Frauen, gell? Also, du bist ja verheiratet, darf man sagen. War das der Grund? War der Calibra der ausschlaggebende Grund, weshalb deine Daniela dann zu dir gekam oder woran lag's?
Natürlich nicht der Calibra. Es war mein Charme und meine Ausstrahlung, mein Äußeres, das meine Frau überzeugt hat. Also wirst du noch fragen magst.
Ja, ich frage, wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Weil Internet gab es damals noch nicht. Ich rate jetzt mal, du warst irgendwo in der Disco und hast das angelabert.
Genau so. wir haben also uns kennengelernt, über Bekannte, sage ich jetzt einmal, in Schmidtmühlen, wo sich viele aus unserer Region kennengelernt haben. Die damals berühmte Diskothek Azzurro, Und da haben wir uns also das erste Mal gesehen und dann auch kennengelernt. Ich bin sozusagen regelmäßig durch den Wohnort meiner Frau gefahren, wusste aber nicht, was es da Besonderes zu sehen gibt.
Ja, und dann hast du sie gesehen und sie ist eingestiegen und nicht mehr ausgestiegen. Mittlerweile habt ihr 4 Kinder.
Richtig.
Glücklich verheiratet. Damals warst du noch im Rathaus, hast einen tollen Job gehabt. Was hast du im Rathaus gemacht?
Ja, ich habe dann noch die Weiterbildung gemacht, war dann Verwaltungsfachwirt und war sozusagen Hauptamtsleiter. Also ich war zuständig für alles, was nicht mit Geld zu tun hatte, also Einwohnermeldeamt, Standesamt, Passamt, Bauamt, all diese Dinge habe ich geleitet und auch umgesetzt.
Also ein schönes, lockeres Leben.
Nein, ein Widerspruch, natürlich kein schönes, lockeres Leben, ein anspruchsvolles Leben.
Okay, dann war es anspruchsvoll, ich glaub's dir, warum dann die Idee, als Bürgermeister zu kandidieren?
Ja.
Es hat doch alles gepasst.
Definitiv, es hat alles gepasst. Ich war zu dem Zeitpunkt ja schon glücklich verheiratet, das Haus war fertig saniert. Ja, letztendlich war das immer so ein Thema, das mir unterstellt wurde, dass ich das eventuell könnte. Und dann habe ich mich sehr gefreut, als mich mein Vorgänger Hans Raab tatsächlich in sein Büro bestellt hat und mit mir ein Gespräch geführt hat und mich gefragt hat, das war im Jahr 2001, ob ich mir das vorstellen kann. Da war ich ja erst 29 Jahre alt und darum war das natürlich schon eine schwierige Frage.
Hast du gleich mit Ja geantwortet?
Nein, natürlich nicht. So eine weitreichende Entscheidung, die kann man nicht alleine treffen. Da habe ich also definitiv den Familienrat einberufen. Wir haben ja ein sehr intensives Familienverhältnis auch unter den Geschwistern.
Ich kenne es. Man denkt immer, wenn in der Straße was los ist, da steht die ganze Straße voll. Also es ist Wahnsinn, wenn ihr Feste feiert und die stehen auch immer lang.
Richtig. Wir haben also, wenn wir feiern, dann immer bis in die Früh. Wir haben also diesen berühmt-berüchtigten Gendefekt. Wir können nicht heimgehen.
Aber wie stelle ich mir diesen Familienrat vor? Wer war da alles dabei? Eltern und die Frau oder hast du die Geschwister auch noch dazu geholt?
Auch die Geschwister.
Ach, tatsächlich?
Also tatsächlich. Es war wirklich ein kompletter Familienrat. Also meine Geschwister, meine Eltern, meine Frau natürlich, das Allerwichtigste. Und dann haben wir darüber diskutiert, über dieses Thema, ob ich denn nicht zu jung bin für diese Aufgabe, weil mit 29 Jahren hat man natürlich noch ein bisschen ein Leben vor sich. Und das war auch die schwierigste Diskussion, die schwierigste Herausforderung, denn es ist ja auch so gewesen, es war ja eine Wahl und man weiß ja auch nicht, wie eine Wahl ausgeht, erfolgreich ist. Und man musste auch damit rechnen, wenn man die Wahl nicht erfolgreich gestaltet, sprich gewinnt, dass man dann ja immer noch im Rathaus ist und ob das dann die richtige Zukunft ist. Das heißt, das hat ja hätte ja für mich eventuell weitreichendere Folgen gehabt. Wenn ich die Wahl nicht gewonnen hätte, wäre ich dann im Rathaus verblieben und so weiter und so fort. Also es war schon eine schwierige Entscheidung, aber alle, muss ich wirklich sagen, alle waren der Überzeugung, dass sie mir das zutrauen, dass ich das kann und dass ich mich dieser Herausforderung stellen soll.
Und du hattest Lust auf diese Herausforderung?
Ja, es ist wirklich interessant. Ich habe ja sozusagen auch da ein relativ einfaches Leben gehabt. Ich bin nur eine Tür weitergezogen. Also mein Arbeitsplatz war tatsächlich Tür an Tür mit dem Herrn Bürgermeister. Der ging immer durch mein Büro durch, wenn er in sein Büro ging. Und ich saß sozusagen, ich sage mal, 3 Meter von ihm, von seinem Stuhl entfernt und habe sozusagen diesen Stuhl jetzt getauscht mit jetzt erfreulicherweise dem Bürgermeisterstuhl. Und somit vermeintlich wusste ich, was auf mich zukommt, aber ich habe es nicht gewusst. Also das muss ich fairerweise zugeben.
Hattest du damals einen Gegenkandidaten? Denn die letzten Jahre war es ja um die Gegenkandidaten immer, ich sag mal, relativ mau.
Ja, ich habe zum einen in der Partei, in der CSU, 2 Gegenkandidaten gehabt. Also bei der Nominierungsversammlung waren 2 weitere Bewerber da, die sich auch um das Amt beworben haben im Rahmen der CSU-Nominierung. Da konnte ich mich erfreulicherweise gleich im ersten Wahlgang durchsetzen gegen die 2 Mitbewerber. Und dann bei der eigentlichen Kommunalwahl im März 2002 hatte ich ebenfalls 2 Mitbewerber. Und auch da konnte ich mich zu meiner tatsächlichen Überraschung ohne Stichwahl durchsetzen. Das hätte ich so nicht erwartet.
Bist du ein schlechter Verlierer? Oder hättest du gesagt, mei, dann hätte es halt nicht geklappt?
Also muss ich dazu sagen, das muss man zweiteilen, da bin ich jetzt ganz ehrlich. Beim Spielen total schlechter Verlierer, ob beim Fußball oder beim Mensch ärgere dich nicht oder sonstigem, extrem schlechter Verlierer. Also natürlich versuche ich das nicht zu zeigen, aber das gelingt mir leider nicht immer. Und meine Kinder und meine Frau wissen das natürlich auch, dass ich eigentlich immer gewinnen will. Bei der Wahl bin ich absoluter Demokrat und das war auch tatsächlich meine Einstellung, als ich 2002 in die Wahl gegangen bin. Ich habe im Wahlkampf mein Möglichstes fair gegeben und habe das den Wählern überlassen, ob sie mich für die Aufgabe sehen und mich wählen. Wenn ich nicht gewählt worden wäre, wäre das Leben weitergegangen und ich hätte es absolut demokratisch genommen, weil das gehört dazu bei einer Demokratie. Es gibt eine Wahl und die gewinnt man oder die verliert man. Und wenn ich sie nicht gewonnen hätte, dann wäre es so gewesen, hätte es akzeptiert und mein Leben wäre weitergegangen. Ich hätte natürlich jetzt nicht kein Problem damit gehabt, aber ich hätte es akzeptiert und da wäre ich definitiv kein schlechter Verlierer gewesen.
Wo wärst du dann jetzt beruflich? Was denkst du?
Schwierige Frage. Ich denke mal tatsächlich nicht mehr im Rathaus Kastel, sondern in einem anderen Rathaus im Landkreis. Das denke ich, wäre so gekommen, ja.
Aber dem Amt wärst du treu geblieben, also sprich dem Amt des Rathauses.
Ja, tatsächlich im öffentlichen Dienst wäre ich treu geblieben. Es hat mir ja auch immer Spaß gemacht. Ich habe schon immer gern mit Menschen gearbeitet. Darum war ich ja auch in einem Bereich, wo die Menschen tagtäglich hingekommen sind. Und das hätte ich, kann ich mir nicht vorstellen, ändern wollen. Vielleicht hätte ich die Aufgabe verändert in einem anderen Rathaus, dass ich Geschäftsleiter geworden wäre, das angestrebt hätte oder sonstiges. Also das mit Sicherheit, dass ich mich da verändern hätte wollen. Aber die Aufgabe als solche, nein, die hätte ich nicht geändert.
Jetzt hatten wir es ja gerade schon mal, die CSU, die liebe CSU. Einige werden jetzt sagen, um Gottes Willen schon wieder so einer. Warum ausgerechnet die CSU?
Ganz einfach, weil ich mich da am besten beheimatet fühle. Man sucht sich ja seine Partei nach seinen Werten aus, nach seiner Einstellung, nach seinem Lebensmodell und das bildet die CSU für mich perfekt ab, aber natürlich ganz klar, nicht in allen Bereichen. Ich glaube, wir Kommunalpolitiker sind ja die, die vor Ort die Parteiarbeit, Schrägstrich, die politischen Entscheidungen der Landes- und Bundesebene ausbaden dürfen. Und wir sind wahrscheinlich die kritischsten CSU-Politiker, die es im Lande gibt. Das heißt, ich bin nicht mit allem einverstanden, was die CSU macht, aber ich fühle mich hier nach wie vor absolut zu Hause und wüsste nicht, was es Besseres gäbe.
Ich muss jetzt nachfragen, mit was fühlst du dich nicht einverstanden oder mit was identifizierst du dich nicht?
Ja, das kann man so pauschal nicht sagen. Es gibt so Entscheidungen, die kommunalpolitisch massive Auswirkungen haben, wie zum Beispiel als das BKBIG, das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz 2011 eingeführt wurde. Da hat es wirklich massive Auswirkungen gehabt für die Kommunen, sowohl in finanzieller als auch in organisatorischer Art. Das sind so Entscheidungen, die man nicht nachvollziehen kann, was ich auch noch bis heute nicht nachvollziehen kann, weil ich Realschüler war. Die Einführung des R6 heiße ich heute noch für falsch, weil das System hat funktioniert, dass man nach der 6. Klasse in die Realschule gewechselt ist, so wie man ja in die Wirtschaftsschule auch nach der 6. Klasse wechselt. Das sind so Punkte, die ich nicht verstanden habe und ich nicht gut geheißen habe.
Also ich kenne dich ja schon lange, du bist ein unwahrscheinlich offener Mensch. Warum dann die verstaubte CSU? Eigentlich hätte doch, ich sage jetzt mal, muss ja nicht unbedingt grün sein, wobei du ja mit den Grünen auch hervorragend klarkommst und auch die Innovation auch zeigst. Also ja. Ich sage jetzt mal, Mensch, du bist schon für regenerative Energien und so weiter und so fort. Genau. Alles gut. Aber sag jetzt mal, SPD, Freiwähler, es wird ja so viel geben, aber du gehst dann eher zu den Konservativen.
Ja, weil ich konservativ denken bin. Ich habe die üblichen Werte, die man als Konservativer hat, mir sind Strukturen wichtig. Und das habe ich in der CSU gefunden. Ich würde nicht sagen, dass es in anderen Parteien keine Strukturen, um Gottes Willen, gibt es natürlich auch. Aber die CSU hat mich schon immer fasziniert. Auch natürlich, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, die Köpfe der CSU. Franz Josef Strauß war für mich ein sehr beeindruckender Politiker. Auch seine Nachfolger haben mich immer sehr berührt. Mit Dr. Markus Söder habe ich ja, denke ich, eine besondere Beziehung aufgrund der kommunalpolitischen Arbeit. Also das heißt, die CSU war für mich immer wichtig, weil die drei Buchstaben für mich auch zentral sind. C, habe ich schon gesagt, christlich, Das ist mir sehr viel wert. Ich lebe also das aktiv. Es sozial, auch das ist mir wichtig. Ich war immer ein sozialer Mensch, habe deshalb auch immer in allen Vereinen aktiv mitgearbeitet. Und Union, auch das ist mir wichtig. Die Gemeinschaft, und das lebe ich auch in meiner kommunalpolitischen Arbeit im Gemeinderat, man muss gemeinsam gestalten und nicht eine Person ist, die vorangeht. Die muss zwar vorangehen, aber die kann nicht alleine gestalten. Also die drei Buchstaben, da habe ich mich am wohlsten gefühlt.
Ja, das sieht man auch. Er fühlt sich auch immer jedes Jahr an der Kirche am wohlsten. Da ist er am Sonntag immer der Letzte in der Bar, möchte ich an dieser Stelle sagen.
Auch das ist wichtig und das ist eine Besonderheit. Ja, richtig.
Du hast gerade schon angesprochen, Markus Söder, eine besondere Beziehung als Bürgermeister.
Das ist relativ einfach erklärt. Wir haben ein besonderes Wahrzeichen in unserer Marktgemeinde Kastel, unsere Klosterburg, die seit 2006 leer stand und wir lange Jahre versucht haben, sie wiederzubeleben. Und der damalige Finanzminister und der damalige Finanzstaatssekretär, also Finanzstaatssekretär war damals Albert Fürcker und der Finanzminister war Dr. Markus Söder, die haben auf meinen Antrag hin das möglich gemacht, dass die Klosterburg wiederbelebt wird und jetzt sozusagen dort die Hochschule der Polizei, eine der drei Standorte in Bayern, untergebracht ist. Und deshalb habe ich eine sehr besondere Beziehung zum damaligen Finanzminister und jetzigen Ministerpräsidenten. Ja, und das ist auch das Besondere, was ich an der CSU so schätze, weil wir eben in allen Ebenen vernetzt sind. Das hat man hier gesehen bei der Klosterburg, aber das geht hoch bis Europa. Es gibt Kommunalpolitiker, Bezirkspolitiker, es gibt Landespolitiker und Bundes- und Europapolitiker. Und in dem Fall haben wir die Landespolitiker, auch Dr. Harald Schwarz hat hier sehr intensiv dazu beigetragen, dass das erfolgreich geworden ist, dieses Projekt. Aber eben der Entscheidungsträger war letztendlich Dr. Markus Söder.
Hast du von dem die Nummer?
Nein, tatsächlich nicht.
Also du kannst ihn nicht so spontan mal anrufen. Nein. Wer ist der höchste Politiker, wo du sagst, die bedeutendste Nummer in deinem Telefonbuch, wer ist das?
Also unser Finanzminister Albert Fürcker, würde ich sagen, das ist der bedeutendste oder die bedeutendste Telefonnummer. Natürlich will ich jetzt die Bundestagsabgeordneten nicht schmälern, aber
Die kannst du auch anrufen.
Die kann ich auch anrufen, da habe ich auch die direkten Handynummern. Aber die, also von der Wertigkeit für mich als Kommunalpolitiker ist natürlich ein Finanzminister, wenn man den gut kennt, unbezahlbar in vielen Dingen.
Ist es tatsächlich so, weil du kannst ja auch keine Bäume, der kann ja auch keine Bäume für dich ausreißen. Du kannst ja nicht anrufen, hey, keine Kohle, lass mal was rüber, es geht ja nicht.
Nein, natürlich muss er sich auch an seine Vorgaben halten, aber es ist natürlich schon so, wenn man gut vernetzt ist, und das denke ich, kann ich sagen, dass ich das bin, dann kriegt man natürlich auch Unterstützung und Entscheidungen, die dann pro ausfallen. Wie gesagt, bestes Beispiel Klosterburg. Um diese Einrichtung haben sich ja mehrere Gemeinden beworben und wir haben letztendlich den Zuschlag bekommen. Und das ist mit Sicherheit auch dem geschuldet, dass wir gut vernetzt sind und waren.
Ich höre schon wieder einen Hörer, derjenige, der wird es wissen, an wen ich gerade denke, der würde jetzt ein Wort sagen, Vetternwirtschaft.
Na, um Gottes Willen, das ist nicht Vetternwirtschaft, sondern das ist Interessensverbindung. Also man verbindet die Interessen, versucht argumentativ die Gegenseite zu überzeugen. Und wenn man das schafft, dass man argumentativ sozusagen das schafft, dann entscheidet man pro dieser Gemeinde. Und das macht ja jeder. Im täglichen Leben macht man es ja auch nicht anders. Wenn ich mich um einen Beruf bewerbe, wird ja nicht immer ich sage mal, es gibt ja immer viele gleichwertige Bewerber und da ist auch die Sympathie und die Bekanntheit ein Wert und das ist bei mir auch so, wenn man viele Leute kennt dann und auch Leuten hilft, dann kriegt man auch wieder was zurück.
Ja, und er hilft wirklich jedem und ich sage es auch zu jedem meiner Schüler immer die Bewerbung selber vorbeifahren, macht ein besseres Bild.
Das ist genauso richtig,
ja. Ja, CSU habe ich jetzt verstanden. Ich habe die Kandidatur verstanden. Jetzt sind wir beim Wahlabend, beim ersten. Erinnerst du dich noch an den?
Natürlich.
Was hast du gemacht? Zitternd zu Hause am Sofa?
Nein.
Oder wild mit dem Kalibra von links nach rechts gefahren?
Also es war natürlich ein extrem spannender Tag. Die Besonderheit war, ich war ja auch Wahlleiter jahrelang, durfte natürlich bei dieser Wahl nicht der Wahlleiter sein, weil ich mich ja selber um das Amt beworben habe, logischerweise. Und ich war im Rathaus. Ich war also kurz vor 18 Uhr, sind alle drei Bewerber im Rathaus eingetroffen und wir haben sozusagen live am Rechner mitverfolgt, wie die Ergebnisse eingetrudelt sind, Wahllokal für Wahllokal. Und ja, so nahm mein Grinsen immer mehr zu.
Ja, ist auch blöd. Wie verhält man sich da? Lacht man nicht? Ich kann mich da noch an das Gespräch mit Carina Dengler erinnern, eine tolle Podcast-Folge, die gesagt hat, ja, sie war dabei, keine Ahnung, Schlagerfest der Volksmusik und ging am nächsten Tag in die Schule. Sie wusste nicht, wie sie schauen sollte. Lachen, weinen, es wird ja immer ausgelegt. Dir war es wurscht.
Na, wurscht war es mir nicht, um Gottes Willen. Das war ja eine Lebenswahl im wahrsten Sinne des Wortes. Also es hat ja mein Leben verändert, nachhaltig. Und ich habe natürlich in mir geruht und habe das genossen, weil es war so, ich habe vom ersten bis zum letzten Wahllokal jedes Wahllokal gewonnen. Und selbst die Wahllokale, die ich schwierig gesehen habe, die nicht in meinem Heimatort lagen, habe ich gewonnen. Und natürlich hat mich das extrem gefreut, aber ich habe weder gelacht noch übertrieben gegrinst, sondern ich habe das, wie man das macht, professionell dankend entgegengenommen. Bei den Mitbewerbern war es natürlich genau andersrum. Die waren ja auch mit im Raum, die standen neben mir. Die haben natürlich bei jedem Wahllokal, das reinkam, mehr Farbe im Gesicht verloren.
Aber es wurde kameradschaftlich gratuliert.
Absolut professionell, kameradschaftlich. Ich habe auch nach der Wahl überhaupt keine Probleme mit den Mitbewerbern gehabt. Im Gegenteil, sie waren ja beide dann auch Gemeinderäte. Also ich durfte mit ihnen auch im Gemeinderat zusammenarbeiten und wir haben das immer professionell abgearbeitet und da lege ich ja großen Wert drauf. Du kennst mich ja auch in meiner täglichen Arbeit, dass man das so macht, weil das ist Demokratie. Wie ich es heute schon mal angesprochen habe, da muss man eigentlich, wenn man Demokrat ist, muss man da drüber stehen. Und das haben beide gemacht.
Jetzt war es für dich lebensverändernd, aber auch für deine Frau. Über die haben wir ja noch gar nicht gesprochen, weil die Abende werden rar.
Ja, der Beruf hat einen ganz großen Vorteil für die Familie. Sie haben die Herrschaft über die Fernbedienung. Das heißt, die Fernsehsendungen können frei gewählt werden. Das Streitpotenzial ist auch überschaubar, weil man ist eher selten zu Hause. Also fürs Familienleben, ironisch ausgedrückt, förderlich, aber natürlich ist es nicht förderlich, wenn man viel unterwegs ist. Für meine Frau war es natürlich ein großer Einschnitt. Vor allem muss man ja dazu sagen, als ich 2001 nominiert wurde, war meine Tochter gerade mal ein Jahr alt, also unsere erste Tochter. Und alle anderen drei weiteren Kinder, also insgesamt sind sie ja vier, sind während der Bürgermeisterzeit dazu gestoßen, sodass das Ganze natürlich nicht einfacher gemacht hat. Das war die große Herausforderung als junger Bürgermeister, Familienleben und Amt unter einen Hut zu kriegen.
Das war eine alleinerziehende Mutter, wenn man ehrlich ist.
Wenn man ganz ehrlich ist, ja, absolut. Und dieser schon abgedroschene Spruch, dass hinter jedem starken Mann eine noch stärkere Frau steht, kann ich 100% bestätigen. Wenn ich nicht so eine tolle Frau hätte, dann wäre es nicht so lange so gut gegangen. Das muss ich einfach sagen. Sie hat die Kinder betreut, überall hingebracht, wo sie hin wollten. Und jeder hat ein anderes Hobby gehabt, ob Fußball oder Sonstiges. Also sie war viel unterwegs, wahrscheinlich so viel wie ich, aber halt im familiären Umkreis. Also ich habe da eine tolle Familie und eine absolut tolle Frau.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen die Zeit fortreden, wir sind ja noch immer am Wahlabend, aber wenn man jetzt mal ein Jahr anschaut, eines Bürgermeisters, an wie vielen Abenden im Jahr bist du nicht zu Hause?
Oh, das ist schwierig zu sagen.
In Prozent?
Ich würde mal sagen, unterschiedlich 60-70%.
Nicht zu Hause?
Nicht zu Hause, ja. Abends nicht zu Hause.
Ist ja verrückt. Also sorry, ich würde dir davon laufen.
Naja, ich sage immer so, Harry, ich habe einen großen Luxus, den viele andere nicht haben. Man muss sich ja immer, wenn man eine herausfordernde Tätigkeit hat, was Besonderes rausziehen. Und bei mir ist es die Mittagszeit. Ich fahre jeden Tag, und das mache ich schon seit ich Auszubildender bin, also seit meinem 16. Lebensjahr, fahre ich immer mittags vom Rathaus nach Hause. Und das ist meine goldene Regel, die ich sehr selten breche. Und das ist meine Besonderheit. Da habe ich zum Beispiel meine Kinder dann gesehen. So habe ich das Mittagessen gelegt, dass ich meine Kinder sehe jeden Tag. Und ich sehe auch meine Frau damit jeden Tag. Und das ist eine Besonderheit, die ja andere nicht haben, die weiter weg arbeiten, die natürlich Mittag nicht nach Hause fahren können. Das ist sozusagen mein Luxus. Und damit habe ich meine Familie täglich gesehen. Das hat nicht immer geklappt, aber meistens.
Deine Frau arbeitet dann nicht. Die ist, ja klar, mit vier Kindern geht ja das gar nicht. Die muss ja zu Hause bleiben.
Sie hat, während die Kinder kleiner waren, hat sie tatsächlich, ist sie zu Hause geblieben, logischerweise. In der Konstellation wäre es auch nicht anders gegangen. Aber seit 2010 arbeitet sie natürlich wieder, trotz der vier Kinder.
Und das rechne ich dir hoch an. Gell, ich war mal beim Bäcker, beim Netto, da hat deine Tochter dann hinterm Tresen die Semmeln verkauft.
Klar.
Die hätte auch sagen können, hallo, ich bin da die Tochter vom Bürgermeister, ich mach da mal gar nichts, Papa, das und das brauche ich. Da, ja. Wie hast du die so am Boden gehalten? Ja, warst du ein strenger Vater?
Naja, meine Kinder werden wahrscheinlich sagen, ja. Ich sehe es eher als zielorientiert, formulieren wir es mal so. Da ja die Erziehung überwiegend meine Frau gemacht hat, natürlich schon gemeinsam, aber die mehrere Zeit war meine Frau zu Hause, war uns immer wichtig, jetzt haben wir wieder bei den Werten, dass man bodenständig bleibt, dass man freundlich ist, dass man eben nicht in irgendeiner Form meint, man hätte es leichter oder besser, sondern dass man auch sieht, was es bedeutet, wie lange man braucht, für 50 Euro zu arbeiten. Und darum habe ich da großen Wert drauf gelegt, dass alle unsere Kinder in ihrer Freizeit auch gearbeitet haben und das auch zu unangenehmen Zeiten, denn beim Bäcker mussten sie um 6 Uhr früh beginnen am Samstag, wo ihre Freundinnen und Freunde noch im Bett sich gedreht haben. Aber das hat ihnen Spaß gemacht, vor allem sie kamen mit Leuten zusammen und sie haben sich ja Geld verdient und haben gesehen, dass es natürlich noch einfacher ist, wenn man zum Papa geht und sagt, gib mir mal 50 Euro, das ist noch einfacher.
Hat der Papa auch gemacht wahrscheinlich.
Natürlich, das gehört auch dazu, aber immer im Maß, mit Maß und Ziel. Und wenn sie was Besonderes wollten, dann haben sie es auch selber verdienen dürfen. Und das erdet. Also das ist mir auch wichtig. Und ich sehe das ja an meinen Kindern, die ja jetzt alle erwachsen sind, das hat ihnen gut getan. Mhm.
Geerdet bist du ja nach wie vor. Aber gehen wir jetzt an dem Abend rein, wo man vielleicht die Erdung verliert. Was war dein erster Gedanke, als dir klar wurde, jetzt bin ich Bürgermeister?
Mein erster Gedanke war natürlich Freude, Euphorie. Also ich habe mich extrem gefreut, weil es war natürlich eine sehr anstrengende Zeit, dieser erste Wahlkampf. Sowohl vom Arbeitspensum her, als auch von der emotionalen Anspannung. Also ich war, natürlich ist man da nervös, aber es war pure Freude. Und dann aber auch Respekt vor der Aufgabe, weil man wusste, das kann ich jetzt bestätigen, ich habe mir das wesentlich anders vorgestellt, als was dann auf mich zugekommen ist.
Was hat dich denn in den ersten Monaten im Amt am meisten überrascht?
Die Intensität der Arbeit, sprich die Terminflut. Also man hat es natürlich gesehen, wenn man im Büro daneben, ich bin ja im Büro daneben gesessen, so jetzt ist der Bürgermeister zu einem Termin gefahren, aber ich habe das nur bis 17 Uhr gesehen, weil dann habe ich das Rathaus verlassen. Und ich habe nicht mehr gesehen, was danach noch passiert ist und die gerade angesprochenen 60-70%, die man abends unterwegs ist. Und das ist schon eine Herausforderung. Und es gibt eine 7-Tage-Woche. Also es ist, die habe ich ja gar nicht gesehen. Ich war ja am Samstag und am Sonntag eher selten im Rathaus. Also das war für mich die größte Herausforderung und das, was man überhaupt nicht abschätzen konnte.
Hat da deine Frau im Laufe der Jahre nicht gesagt, Mensch, so ein Schmarrn, hör den Job auf, mach wieder was Normales, bei der nächsten Wahl kandidierst du nimmer. Gab es da nicht mal Streit?
Tatsächlich nie.
Nie, wirklich nicht.
Auch in, natürlich streiten wir auch mal, aber nicht mal da. Das war nie ein Thema, dass meine Frau, meine Familie gesagt hat, du Vater, Papa, Ehemann, hör bitte den Job auf, der macht alles kaputt, weil es ja auch nicht so ist. Das war nie ein Thema, von keiner Seite, von meinem Familienrat nicht und von meiner Familie nicht.
Sie sitzt ja immer ganz tapfer bei den Terminen daneben und ganz seelenruhig lässt sie das über sich ergehen. Ich denke mir immer, die Frau muss ja doch auch denken, mei, hör halt zum Reden auf, ich möchte heim.
Ja, natürlich, vor allem wenn der Bürgermeister mal wieder länger spricht. Was ab und zu ja angeblich vorkommen soll. Als unsere Kinder noch klein waren, war das natürlich nicht möglich, dass meine Frau da bei den Terminen mit dabei ist. Nicht immer war es möglich. Ich habe ja den Luxus, dass Oma und Opa auch noch im Haus wohnen. Aber jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, geht sie gerne mit. Sie genießt auch diese Termine. Und ich finde es auch gut, sie sieht auch meine Arbeit sozusagen live und nicht nur vom Erzählen.
Jetzt bist du Bürgermeister der Marktgemeinde Kastel. Für alle, die Kastel nicht kennen, hier ist dein Platz für die Werbung.
Ja, was macht Kastel so besonders? Kastel hat rund 2600 Einwohner, hat 39 Ortsteile, was auch eine große Herausforderung ist und was es also besonders macht. Wir sind ländlich strukturiert und wir haben einfach besondere Menschen in unserer Gemeinde, die es verdient haben, dass man für sie arbeitet.
Ja, ich bin einer davon.
Richtig, ich habe es ja gesagt, besondere Menschen, du bist ein ganz besonderer Mensch und ja auch Magdratskollege, wenn man das einmal anführen darf an dieser
Vitamin
Stelle.
Vitamin B, nein, politisch wollen wir nicht, wir haben Vitamin B, ja, ein ganz lieber Magdratskollege, bei dem sich der Herr Braun hin und wieder die Zähne ausbeißt, aber da muss er durch, gell?
Ja, der Harald Mayer hat so seine Herausforderungen. Eine Herausforderung zum Beispiel ist, dass er gerne mal ein paar Minuten später bei Terminen
ist. Ja, ich weiß, und an dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz, ganz herzlich bei allen, denen ich Lebenszeit geklaut habe durch meine Verspätungen, entschuldigen. Ich gelobe Besserung, aber es ist halt einfach unwahrscheinlich viel zu tun, auch mit den Festspielen im letzten Jahr. Aber kommen wir wieder zurück zum Thema. Ich gelobe Besserung. Was ich noch sagen möchte, ist für alle, die Kastel nicht kennen, wir liegen zwischen zwei größeren Städten. Und das ist auch eine große Herausforderung, denn ja, während die Gemeinden um uns das Geld nicht mehr zählen können, muss der Bürgermeister schauen, wo er das Geld herbekommt. Gell?
Richtig, das ist bei uns natürlich die große Herausforderung. Wir sind jetzt nicht mit großen finanziellen Mitteln gesegnet, aber das ist auch die Besonderheit. Ich denke, man kann sagen, wir haben es alle miteinander im Gemeinderat und auch wie ich als Bürgermeister zusammen mit dem Rathaus geschafft, aus unseren wenigen finanziellen Mitteln das Maximale rauszuholen und unsere Gemeinde wirklich liebens- und lebenswert zu machen und sie weiterzuentwickeln. Das haben wir wirklich hinbekommen, ganz gut.
Seit über 20 Jahren trägst du die Verantwortung für die ganze Gemeinde. Was ist für dich die größte Last, dass das Amt des Bürgermeisters mit sich bringt?
Die größte Last, die das Amt als Bürgermeister mit sich bringt, ist mit Sicherheit, die richtigen Projekte anzugehen. Also sprich, was ist das Richtige, das Beste für die Gemeinde und natürlich immer die finanziellen Möglichkeiten zu schaffen. Und das ist wirklich nicht einfach und das ist sogar wesentlich schwieriger geworden in der Vergangenheit, dass man eben auch die Infrastruktur, die Projekte voranbringt. Das ist die größte Last, weil bis ein Projekt am Laufen ist, das dauert, das wird auch in der Öffentlichkeit nicht gesehen, was im Hintergrund da alles so abläuft, an Arbeit, an Terminen. Und wenn es dann läuft und positiv abgeschlossen ist, dann ist das auch was Schönes. Dann gibt es auch eine große Bestätigung. Und wenn dann die Bürgerinnen und Bürger noch sagen, du, das ist was Tolles geworden, dann hat man alles richtig gemacht. Weil du weißt ja, in der Oberpfalz, nicht gelobt oder nicht geschimpft, das gelobt noch.
Gab es denn in den letzten 20 Jahren mal eine Entscheidung, die dir wirklich nachgegangen ist, wo du dir sagtest, mei, da habe ich einen richtigen Scheiß gebaut?
Das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen arrogant an, aber tatsächlich nein.
Nein, also komm. Also irgendwas wird es doch gehen, wo du sagst.
Nein, im negativen Sinne, dass ich sage, das war ein Riesenscheiß. Ich kann, und das ist auch vielleicht mir wichtig, weil ich die Entwicklung ja immer mit dem Gemeinderat zusammen mache. Also ich gehe ja nicht in den Gemeinderat rein und sage, ihr dürft jetzt abstimmen und ja sagen, sondern wir entwickeln das ja gemeinsam. Und ich könnte dir keine Entscheidung sagen, wo ich sage, das habe ich bereut. Das war eine schlechte Entscheidung. Nein, ich stehe zu all meinen Entscheidungen. Und das sage ich jetzt nicht als Politiker, sondern aus innerster Überzeugung.
Aber am Schluss muss der Bürgermeister immer den Kopf hinhalten. Und es ist ja so, man kann es nie allen recht machen.
Das musste ich lernen, weil ich bin ein Mensch, der es sehr schätzt. Ich sage mal, dass alles ruhig dahin fließt und dass es jedem gut geht. Also der Wohlfühlmoment ist bei mir wichtig. Und das gelingt dir als Bürgermeister gar nicht. Einem jeden recht getan ist eine Kunst, die keiner kann. Das ist einfach so. Das musste ich lernen und das war auch hart. Ich habe am Anfang immer versucht, es allen recht zu machen und da scheiterst du sehr schnell. Und das sind dann so Sachen, die in deinem Beruf hart sind, wenn du dann nach bestem Wissen und Gewissen entschieden hast und dir trotzdem jemand böse ist. Das ist das, was man lernen muss. Und das ist auch heute noch nicht einfach.
Wie lernt man das?
Man muss damit umgehen, weil sonst zerbricht man daran. Das ist einfach so. Mir hat einmal ein erfahrener Bürgermeister, wo ich auch sehr froh darüber war, dass mich der ein bisschen an die Hand genommen hat, dass ich 2002 als jüngster Bürgermeister im Landkreis Amberg-Sulzbach und also als ich da Bürgermeister wurde.
Du warst einer der Jüngsten damals mit 29, gell?
Ja, mit 30 bin ich sozusagen dann ins Amt gekommen. Ich war der Jüngste im Landkreis über zwei Perioden hinweg. In der Oberpfalz war ich der Zweitjüngste. Und das war natürlich eine Herausforderung und darum war ich froh, dass mich jemand von den erfahrenen Bürgermeistern an die Hand genommen hat und der hat einen Satz geprägt, der mir heute immer noch, den ich auch jetzt weitergebe, weil es so ist. Stefan hat zu mir gesagt, du musst da eins merken, dein Freundeskreis wird täglich kleiner. Und das ist so.
Tatsächlich?
Tatsächlich.
Hast du Freunde verloren?
Ja, das ist leider tatsächlich so. Also dieser Satz hat sich absolut bewahrheitet. Weil es ist natürlich so, es gibt Entscheidungen, die man mit voller Überzeugung trifft, die aber dein Umfeld nicht versteht, weil sie teilweise auch die Hintergrundinformationen nicht haben und dir das dann sozusagen negativ auslegen. Und dann dir böse sind und mit dir nicht mehr reden und dir sozusagen das nachtragen. Damit muss man umgehen, ich habe das auch gekonnt und das kann man dann, wenn man bei der Entscheidung mit sich im Reinen ist.
Es ist ja ein unwahrscheinliches Stresspotenzial. Ich sage jetzt mal ein bisschen laut sagen, Burnout.
Ja, das ist definitiv Gefahr. Hat es ja auch schon gegeben in unserem Bereich, also im Landkreis hat es schon Bürgermeister gegeben.
Darum frage ich nach, bei dir nicht?
Nein, also ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass ich da gefährdet bin oder in der Nähe bin. Man muss damit umgehen, mit dem Stress. Und du hast ja gefragt, ob ich Entscheidungen hatte, die ich bereut habe. Da habe ich ja, das habe ich ja verneint. Aber natürlich hat es Entscheidungen gegeben, die bis zur Entscheidung extremst belastet haben, weil die Öffentlichkeit da sehr gespalten war und dich das auch spüren hat lassen. Also man muss mit dem Stress, mit dem Druck umgehen. Und deshalb ist für mich mein bester Stressfaktor, oder nicht Stressfaktor, sondern wo ich den Stress abbauen kann, meine Familie. Das ist mir extrem wichtig. Zum Beispiel meine Mittagspause und auch meine Termine mit der Familie, ob das Geburtstage sind oder Familienfeiern, da geht auch nichts drüber, da kann sein, was will. Da gibt es also, es gibt immer A-Termine und B-Termine und A-Termine sind immer die Familie und B-Termine ist das restliche Leben. Und wenn man das miteinander und was mir wichtig ist, man muss darüber reden, was einen belastet. Zu Hause, also der Job, der belastet ja auch mal und dann geht das ganz gut.
Welche Entscheidung hat dich am meisten belastet?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Was mich wirklich belastet hat, das war damals die Diskussion um die Schweppermannsburg, um den Kauf der Schweppermannsburg, die ja die Gemeinde kaufen hätte sollen und wir nicht erworben haben. Das war halt eine massive öffentliche Diskussion. Und der zweite Punkt war das Thema, das ja auch, als ich Bürgermeister wurde, die Gemeinde beschäftigt hat, das war die Lautrachtalstraße, also die Stadtstraße 2235 von Kastel Richtung Schmidtmühlen, die ja neu gebaut werden sollte. Und da bin ich auch immer dafür gestanden, dass die Bürger das entscheiden sollen. Das hat aber trotzdem sehr belastet, wurde dann 2004 entschieden, so wie ich dafür gestanden bin, also sprich, dass die Straße gebaut wird. Und da haben die Bürger mit 2/3 Mehrheit dafür gestimmt. Und das ist natürlich ein Votum, das mich sehr gefreut hat. Und deshalb war es eine stressige Zeit bis zu der Entscheidung, aber es ist positiv ausgegangen. Genauso wie das mit der Schweppermannsburg ja letztendlich für die Gemeinde positiv ausging. Sie ist immer noch der Öffentlichkeit zugänglich und ist zwar jetzt in privater Hand, aber immer noch öffentlich zugänglich. Also alles das, was man wollte.
Du stehst ja da wie ein Fels. Ja? Gab es schon mal Momente, an denen du selbst an dir gezweifelt hast? Was sagst, boah, ich kann ich das überhaupt? Bin ich das?
Ja, Harry, das gibt es natürlich immer. Du musst natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein als Bürgermeister haben, aber du zweifelst natürlich auch daran. Ich habe immer wieder an Themen gezweifelt, ist das richtig, wie da meine Meinung dazu ist. Aber man muss letztendlich, und da lege ich großen Wert drauf, und das sage ich auch meinen Marktratskollegen immer, auch Bauchentscheidungen treffen. Und erfreulicherweise waren sie im Großen und Ganzen immer die richtigen. Aber bis dahin, bis die Entscheidung dann getroffen ist und wie sie dann auch in der Öffentlichkeit diskutiert und gewertet wird, bis dahin ist man natürlich schon ab und zu extrem unsicher.
Das kann ich verstehen. Also ich muss sagen, ich möchte mit dir bei allem Geld und aller Welt nicht tauschen. Ja, du musst ja jeden immer gut Freund sein, obwohl du weißt, die mögen mich eh nicht. Ich habe dieses Bild, du gehst in ein Festzelt, du begrüßt die einzelnen Tische, dann klopft immer so schön zweimal auf den Tisch drauf, Servus. Und du gehst da zu denen hin, wo du weißt, die will mir umtragen, zeigen mir Mittelfinger. Wie kann man das machen? Ich verstehe es nicht.
Ja, ganz einfach. Das ist so, wie ich bin. Ich schätze jeden Menschen. Ob er mich schätzt, das ist für mich nicht wichtig. Ich grüße auch Menschen immer noch ganz aktiv, die ich weiß, die nicht meine größten Freunde sind, aber das ist so meine Lebenseinstellung. Ich bin ein positiver Mensch, für mich ist das Glas immer halb voll und so gehe ich auch durchs Leben. Und wenn ich freundlich bin, dann kann mir keiner vorwerfen, dass ich ihn schlecht behandelt habe. Und was er daraus macht, das ist seine Entscheidung. Und so bin ich bisher gut durch mein Leben gekommen.
Also ein echter Politiker, gell, man hört es, der Mann kann reden, der weiß, wie er sich rausredet. Ich würde ja, kurz genau. Mal, nee, aber Politiker hat ja nicht gerade den besten Ruf.
Das ist leider so, ja.
Verstehst du die Politikverdrossenheit der Menschen?
In gewisser Art und Weise ja, in gewisser Art und Weise nein. Politik ist natürlich ein wichtiges Feld, das von den richtigen Menschen besetzt werden muss. Denn wenn die falschen Politiker das Sagen haben, dann verändert sich die Welt in einer Form, die wir, glaube ich, alle nicht haben wollen. Und darum ist es wichtig, dass man die richtigen Köpfe hat. Und ich verstehe aber natürlich, dass Entscheidungen, die von der Politik getroffen werden, jemanden negativ betreffen und er dadurch auf die Politik nicht gut zu sprechen ist. Aber das ist so. Es werden Entscheidungen getroffen und das sage ich auch meinen Markträten immer. Entscheidet frei. Entscheidet nach eurem besten Wissen und Gewissen, weil es gibt Entscheidungen, die kann man nur falsch machen. Und das ist in der Politik das Schwierige. Und damit hast du immer Bürgerinnen und Bürger, die es negativ sehen und andere, die es positiv sehen. Und deshalb muss man die Entscheidungen vertreten. Und deshalb verstehe ich die Politikverdrossenheit, dass die Entscheidungen negativ sind. Auf der anderen Seite, wenn wir keine guten Politiker mehr haben, dann haben wir eine schlechte Welt.
Viele werden jetzt sagen, haben wir nicht.
Ja, das ist richtig. Da sage ich aber dann immer dazu, ob auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene, man hat alle 4 Jahre die Möglichkeit, sich der Wahl zu stellen und es besser zu machen. Ich schätze Leute, die konstruktiv kritisieren und nicht nur kritisieren. Denn kritisieren kann jeder, das ist einfach. Aber man muss sich einbringen und Lösungsvorschläge erbringen und nicht nur pauschal kritisieren. Und das ist vielleicht auch die Schwierigkeit, dass wir in unserer Gesellschaft gerne kritisieren, aber keine Lösungen anbieten. Und die Politiker sollen es einfach besser machen. So ist die pauschale Aussage. Aber wie? Das kann einem keiner mit auf den Weg geben. Und Politiker sind halt auch nur Menschen, die auch nicht allwissend sind. Also das ist natürlich so.
Viele sagen, das Wesen verändert sich im Laufe der Zeit. Ich meine, ich kann mir das vorstellen, wenn ich 4 Jahre mit Personenschutz durch die Gegend laufe, dass das was mit mir macht. Personenschutz hast du jetzt keinen, aber wie hat dich das Amt des Bürgermeisters verändert?
Da müsste es jetzt meine Frau fragen, wie mich das Amt des Bürgermeisters verändert, aber das hat mich mit Sicherheit verändert, sagt da meine Frau immer. Sie sagt immer, wenn wir diskutieren zu Hause, du bist jetzt nicht mehr im Rathaus, du bist jetzt zu Hause. Es verändert natürlich, weil man ist es ja gewohnt, Entscheidungen zu treffen, auch harte Entscheidungen zu treffen. Das prägt einen natürlich vielleicht auch im Privaten, dass man da natürlich nicht so agieren sollte. Das gelingt aber leider nicht immer und das merkt man natürlich auch. Also Führungspositionen allgemein, denke ich, verändern Menschen. Aber ich habe immer versucht, trotzdem nicht der Ego-Shooter zu sein, sondern schon noch meine mir wichtigen Werte, also dass ich nett und freundlich mit meinem Umfeld umgebe, mir beizuhalten. Das ist mir schon wichtig. Aber das gelingt mir wahrscheinlich, meine Frau würde jetzt sagen, nicht immer. Ich sage, mir gelingt es meistens, mal positiv formuliert.
Also auf den Veranstaltungen, wo du unterwegs bist, merkt man dir das nicht an. Du bist ja wirklich ein guter Freund für alle. Aber gibt es hin und wieder Veranstaltungen, wo du dir denkst, mei, schon wieder, lieber Kass, oh, schon wieder, ich kann die Butter. Also bei uns, bin ja Lehrer im Prüfungsausschuss, jeden Tag gibt es Butterbrezen. Ich kann die Butterbreze nicht mehr sehen. Gibt es bei dir auch sowas?
Nein, tatsächlich nicht. Das ist ja vermeintlich immer so bei den Geburtstagen. Das ist ja auch eine schöne Aufgabe des Bürgermeisters, Geburtstage zu gratulieren. Aber da ist es eben in Kastel nicht Tradition, dass es immer das gleiche Gericht gibt, sondern da lassen sich die Bürgerinnen und Bürger was einfallen. Und an der Stelle möchte ich auch mal sagen, ich bin auch glücklich und zufrieden, wenn es gar nichts gibt. Ist meiner Figur zuträglicher und die Gespräche sind dadurch einfacher beim Vor-Ort-Termin. Also nein, gibt es nicht. Was aber schon so ist, und das sieht jetzt auch meine Frau, wenn sie bei den Terminen dabei ist, dass natürlich bestimmte Termine schon sehr langatmig sind. Und wenn Bürgerinnen und Bürger da dabei wären, wenn man das jeden Tag und jeden Abend hat, dass das nicht immer spannend ist bei bestimmten Terminen. Beispiel, wenn so Sachen sind wie Amtsleiterwechsel, wenn in Ämtern in Amberg oder in Regensburg Personen wechseln, und diese Abläufe, die sind schon sehr langatmig, und da würde man sich denken, da wäre es jetzt zu Hause schöner.
Apropos schöner, was war das schönste Erlebnis in den letzten 20 Jahren als Bürgermeister?
Das ist einfach. Das war definitiv der Anruf des damaligen Finanzministers und die öffentliche Bekanntgabe, dass die Klosterburg unser Wahrzeichen Hochschule der Polizei wird. Also das war wirklich in den letzten 25 Jahren mein schönstes Erlebnis als Bürgermeister. Also neben den Wahlen natürlich, den Wiederwahlen, aber als auf Nummer eins definitiv diese Geschichte.
Also die Klosterburg steht bei uns in Kassel, kann man gerne mal googeln, wunderschön, und das ist jetzt die Schule für die Polizei.
Richtig, die Hochschule für die Polizei, dort wird also der sogenannte gehobene Dienst, die dritte Qualifizierungsebene ausgebildet. Davon gibt es nur 3 Standorte in Bayern.
Und einer ist eben in Kassel.
Das ist etwas sehr, sehr Besonderes.
Was auch das Emotionalste, also ich kann mir schon vorstellen, wenn man zum 101. Geburtstag geht, vom, keine Ahnung, Gustl, sonst irgendwas, dass das auch was mit einem macht?
Also ganz emotional ist tatsächlich, was ich auch immer noch liebe, ich bin seit 1992 Standesbeamter, und das liebe ich also tatsächlich, die Eheschließungen, weil das ist immer was positiv Emotionales, und ich versuche das auch immer für das Brautpaar positiv emotional zu gestalten. Und was ich auch liebe, das sind die Neugeborenen-Besuche. Ich besuche ja in unserer Gemeinde alle Familien, die neue Erdenbürger zur Welt bringen, wenn sie das wollen.
Ach, alle? Also alle. Das heißt, wenn jetzt ein 20-Jähriger rumläuft, den hast du schon als Baby gesehen und...
Definitiv. Also ich habe ihn teilweise sogar am Arm halten dürfen, wenn ich bei den Besuchen vor Ort bin. Und das ist auch immer etwas Besonderes, wenn man dann diese neuen Erdenbürger sozusagen begrüßen darf. Und ich mache das eben in dieser Form, nicht als Gruppentermin, wo das machen andere Kollegen so, dass sie alle Familien zusammenholen im Rathaus. Ich besuche die Familien zu Hause, weil für mich das wirklich was Besonderes ist.
Aber das geht ja gar nicht. Du kannst ja nie eine Diät machen, weil da ist ein Kuchen gebacken, du musst ja da was essen. Du kannst nicht sagen, nee, ich esse das nicht.
Das ist richtig. Das habe ich mir abgewohnt, den Leuten zu erklären, dass ich doch bitte nichts essen möchte, weil bis ich das erklärt habe, habe ich es gegessen.
Ja.
Und es ist ja nicht so, es gibt ja immer gute Sachen, also das muss man schon mal fairerweise sagen. Und ich habe ja auch noch eine Besonderheit, ich trinke ja normalerweise keinen Kaffee, aber auch das habe ich mir jetzt abgewohnt, also bei diesen Terminen trinke ich einen Kaffee, schadet mir ja auch nicht, um Gottes Willen. Und ich genieße natürlich auch die Termine und das, was mir angeboten wird. Aber ich sage immer dazu, Sie müssen das nicht machen. Ich komme nicht, um Arbeit zu machen, sondern um zu gratulieren.
Ich würde nochmal genau kurz bei dieser Arbeit einhaken. Du sagst, der Bürgermeister hat unwahrscheinlich viel zu tun. Da wird jetzt die ein oder andere böse Zunge behaupten, denn was viele nicht wissen, ich spreche ja hier auch mit dem stellvertretenden Landrat,
ja,
dass man sagt, naja, für Kreispolitik hat er ja auch Zeit. Von dem her kann es gar nicht so viel Arbeit im Rathaus sein.
Ja, das ist richtig, dass ich Kreispolitiker auch noch bin, also Überzeugung seit 2008. Das ist auch wichtig, denn viele Entscheidungen, die im Landkreis getroffen werden, die betreffen eben die Gemeinden in direkter Art und Weise, wie zum Beispiel die Kreisumlage, die ja die Gemeinden an den Landkreis überweisen dürfen. Und deshalb ist es wichtig, dass man auch als Bürgermeister idealerweise Kreisrat ist, und viele Kolleginnen und Kollegen sind das ja auch. Und die Zeit nehme ich mir. Also die Zeit ist deshalb nicht mehr geworden. Der Tag hat immer noch 24 Stunden. Aber mir ist das wichtig, und darum gehe ich diese Termine auch noch ein. Und dass ich jetzt seit 2020 noch stellvertretender Landrat sein darf, das ist mir eine besondere Ehre, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir auch einen besonderen Landrat haben, mit dem ich sehr gerne freundschaftlich zusammenarbeite. Und wie gesagt, vorher war ich Fraktionsvorsitzender im Kreistag, also ich habe schon immer auch versucht, Kreispolitik mitzugestalten.
Ich muss ja ganz ehrlich gesagt sagen, ich hätte ja eigentlich gedacht, dass du als Landrat kandidierst. Ich glaube, das haben mehr gedacht. Warum wieder der Bürgermeister? Das kennst doch du jetzt schon.
Ja, natürlich, aber es ist ja eine Aufgabe, die mich seit 24 Jahren erfüllt und ich hoffe auch nach der nächsten Kommunalwahl weiterhin erfüllt. Warum habe ich nicht als Landrat kandidiert? Ganz einfach, weil wir einen sehr guten Landrat haben, der sich wieder der Wahl gestellt hat.
Wenn er sich nicht mehr der Wahl gestellt hätte?
dann muss ich ganz ehrlich sagen, hätte man drüber nachdenken müssen, ob das eine Aufgabe gewesen wäre, die mich erfüllt und die ich mir zutraue.
Über was du auch nachgedacht hast, war tatsächlich als Bundestagsabgeordneter zu kandidieren. Nein, du schüttelst mit dem Kopf nicht.
Landtag.
Ein Landtag. Landtagsabgeordneter. Ich hätte gedacht Bundestag.
Nein, das wurde mir, da wurde ich, das ist auch was Angenehmes, wenn man angefragt wird, ob man sich das vorstellen kann, Bundestagsabgeordneter zu werden, nachdem das ja jetzt neu aufgestellt wurde. Also es gibt ja seit einigen Jahren ist ja die Bundestagsabgeordnete, die Susanne Hirl, für unseren Stimmkreis hier. Und da wurde ich tatsächlich gefragt, aber das war kein Thema. Da war für mich die Familie im Vordergrund und da ist einfach Berlin mir dann doch ein bisschen zu weit weg. Ich habe 2013 überlegt, Landtagsabgeordneter zu werden und hatte damals, war Mitbewerber mit Dr. Harald Schwarz, der sich auch um das Amt beworben hat. Und da gab es eine Nominierungsversammlung und da bin ich unterlegen. Also wenn vier Personen anders gewählt hätten, wäre ich Landtagsabgeordneter damals geworden. Also es war denkbar knapp und für mich aber eine absolut demokratische Entscheidung. Und ab diesem Tag habe ich den Harald Schwarz, der ja ein sehr, sehr guter Landtagsabgeordneter ist, unterstützt. Er hat uns ja auch sehr geholfen bei der Klosterburg.
Hat dich das nicht gewurmt?
Na, gewurmt ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ich war natürlich enttäuscht, dass ich mich nicht durchsetzen konnte, aber wiederhole mich jetzt, ich bin Demokrat und habe die Entscheidung absolut akzeptiert. Und Demokratie sind Mehrheitsentscheidungen, auch wenn sie sehr, sehr knapp ausgehen.
Jetzt kandidierst du 2026 ja nochmal zum Bürgermeister und ich kann es schon verraten, auch wenn man ihn nicht mag, er wird es trotzdem wieder werden, weil er schaut ganz böse jetzt, weil er hat ja keinen Gegenkandidaten, du hättest gern einen gehabt, gell?
Naja, hat man gerne einen Gegenkandidaten, das möchte ich jetzt so nicht behaupten. Es ist so, ich habe das ein bisschen skeptisch geschaut, weil am 8. Januar ist Meldeschluss. Das heißt, wir wissen erst am 8. Januar, ob ich einen Gegenkandidaten bekomme.
Die Podcast-Folge erscheint später. Schauen wir mal.
Also, sagen wir es mal so rum. Aktuell haben alle Parteien bis auf eine nominiert. Und die haben keine Bürgermeisterkandidatinnen oder Kandidaten aufgestellt. Also es könnte so sein, so wie 2020, dass ich keinen Gegenkandidaten bekomme
und oder dann Kandidatin. Geht's nochmal. Aber theoretisch ist es so, als Politiker nach zwei Perioden, du würdest jetzt schon Pension beziehen, oder? Du könntest. Ist
ja,
das so, wenn du jetzt nicht mehr gewählt werden würdest, wärst du
richtig.
Renten und könntest den ganzen Tag Blumen gießen, den Garten machen?
Das ist richtig, aber auch bei den Bürgermeistern ist es natürlich so, dass das Dienstjahre abhängig ist. Also es ist nicht so, dass man nach ein paar Jahren schon die vollen Pensionsansprüche hat. Man hat Pensionsansprüche, wie jeder andere Beamte auch, aber nicht die vollen. Je länger man also Bürgermeister ist, desto höher, wie beim Beamten oder beim normalen Rentner auch, steigen die Pensionsansprüche. Das heißt also, ja, das ist richtig, ich hätte Pensionsansprüche, das ist aber nicht mein Ansatz, das ist nicht mein Ziel, jetzt mit 54 Jahren in Rente zu gehen oder in Pension zu gehen.
Jetzt stellen wir mal vor, ich lasse mich noch zum Bürgermeister aufstehen und sollte es werden, was keiner hofft.
Dann wird die Kommunalpolitik in Kassel auf jeden Fall bunter.
Lustiger. Nein, ist ja jetzt schon lustig. Aber und gut vor allen Dingen. Aber stellen wir uns mal vor, es ist tatsächlich so, du unterliegst. Was macht dann der Stefan? Was würde Stefan Braun machen?
Poh, das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde mir auf jeden Fall eine Aufgabe suchen, definitiv. Ich kann da aber nicht sagen, welche.
Würdest in die Verwaltung nach Kastel zurückgehen? Ich glaube, ich würde nicht gut gehen.
Es könnte ich, also ich habe diesen sogenannten Wiederübernahmeanspruch per Gesetz, also ich dürfte wieder zurückgehen. Was ich, das kann ich offen und ehrlich sagen, nicht tun würde. Also ich würde mit Sicherheit nicht zurück in die Verwaltung nach Kastel gehen. Ich würde ja nicht zurück in die Verwaltung gehen, denke ich, sondern ich würde mir eine andere Aufgabe suchen. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, die ich heute noch nicht kenne, was ich auf mich zukommen lassen würde. Aber ich sage mal, wenn ich nicht mehr gewählt würde, mit 54 in den Ruhestand zu gehen und nichts mehr zu tun, das kann ich mir absolut nicht vorstellen.
Du weißt ja, ich bin Hochzeitsredner.
Ja.
Ihr könnt gern vorbeischauen, www.dein-hochzeitsredner.de. Demnächst auch mit Stefan Braun. Aber er wird ja wieder gewählt, von daher, das wäre eine Alternative.
Tatsächlich, du weißt, wir haben darüber schon gesprochen. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil ich habe es ja auch angesprochen jetzt in dem Interview, dass ich das sehr schätze. Also ich mag es, als Standesbeamter Trauungen durchzuführen. Und das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Und es gehört ja leider zum Leben auch die andere Seite dazu, also auch das Sterben. Also auch das könnte ich mir vorstellen, dass ich als Trauerredner aktiv würde. Aber das habe ich mir jetzt nicht konkret durchdacht, sondern das ist bloß so eine Spinnerei, sage ich einmal.
Naja, also es schaut ja so aus, wie wenn du uns noch einige Zeit erhalten bleibst, also bleibst du weiterhin
ich hoffe.
Bürgermeister. Was möchtest du unbedingt noch beruflich umsetzen? Weil du hattest ja jetzt schon über 20 Jahre Zeit, also guter Mann, was du jetzt bis jetzt noch nicht geschafft hast, ja, das wirst du die nächsten 5 Jahre auch nicht hinbekommen.
Doch, tatsächlich, Harry.
Das ist ganz provokant.
Ja, das so kämmern. Nein, Spaß. Wir haben tatsächlich noch 2 Projekte, die ich gerne in dieser Legislaturperiode umsetzen möchte. Ich hoffe, das gelingt uns auch. Das eine ist die Generalsanierung des Seniorenheims in Kastel, das ja BRK geführt ist, also vom Bayerischen Roten Kreuz. Da haben wir ja schon auch vorgearbeitet als Mark Kastel mit Grundstückskäufen, die da notwendig sind dafür. Da sind die Signale sehr, sehr positiv. Das möchte ich sozusagen unbedingt mit umsetzen. Das ist ein großes Projekt. Und unser nächstes, noch größer, also für die Gemeinde großes Projekt, das ist das sogenannte Armenspital in Kastel.
Also langweilig wird es dir definitiv nicht
mit Sicherheit
werden. Wenn du jetzt auf dein jüngeres Ich zurückblickst. Wir haben ja angefangen als Junger nach vorne blicken. Jetzt blicken wir mal auf den Jungen zurück. Was würdest du den 15-jährigen Braunstefan raten?
Ich würde ihm tatsächlich sagen, Max, wieder so. Ich war dazwischen natürlich auch am Zweifeln, ob das die richtige Entscheidung war, weil auch das ist in jedem Beruf so. Auch der Bürgermeister macht nicht jeden Tag Spaß. Also das, wer das behauptet, der, glaube ich, sagt nicht ganz die Wahrheit. Aber das ist wie in jedem Beruf. Ich glaube, das ist ja bei dir nicht anders, dass du auch nicht jeden Tag gerne und voller Liebe in die Arbeit gehst. Ist auch bei mir so. Aber ich wüsste nicht, was ich anders machen soll. Und was ich auf keinen Fall anders machen würde, das wäre meine Familienverhältnisse. Ich habe also die Frau gefunden, die einfach die perfekte Frau für mich ist und auch meine Familie. Ich wüsste nicht, was ich da ändern möchte, in keinster Weise. Also da habe ich definitiv alles richtig gemacht.
Das ist schön, wenn man das sagen kann mit 54.
Das sehe ich auch so und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich mich da sehr wohlfühle. Und was mir auch noch wichtig ist, auch dass die Familie hat sich zum Positiven verändert. Also ich meine jetzt wirklich, meine Eltern sind immer noch beide gesund und fit. Meine Schwester, mein Bruder, auch deren Familien wachsen und gedeihen. Also auch das ist super und da legen wir Browns ja großen Wert drauf. Und da bringt uns auch nicht so schnell was auseinander.
Böse Zungen behaupten ja, die haben deswegen so viele Kinder, damit sie wieder irgendeine Party feiern können oder so.
Ja, auch dafür steht der Name Braun. Wo gefeiert wird, sind die Brauns nicht weit und das ist auch bei den Kindern so. Also so soll es auch, und das ist ja was Positives, also wenn man es nicht übertreibt.
Wir lassen dich gleich weiter feiern oder arbeiten, was du auch immer zwischen den Jahren magst. Aber eine Frage habe ich an dich noch, die ich allen meinen Hörern stelle, und zwar 3 Menschen, darfst du dir jetzt aussuchen, mit denen du einmal in deinem Leben einen Kaffee trinken gehen könntest. Die Menschen können schon gestorben sein, Sprache egal. Welche 3 Personen würdest du wählen?
Also mit der Gruppe AC/DC, weil ich da ein großer Fan bin, also jetzt nicht mit einer Person daraus, also Angus Young oder sowas, sondern mit der ganzen Gruppe, weil mich die immer durch mein Leben begleitet hat und ich die Musik sehr liebe. Also das wäre definitiv ein Termin, der ja schwierig möglich ist, aber du hast ja auch angesprochen, auch in der Vergangenheit. Was wäre noch eine...
Das hatte noch keiner. AC/DC. Ja, ist klasse, okay, sehr gut. Die Band ist schon mal da. Jetzt schauen wir mal, wen er noch zum Fest einlädt.
Wen würde ich noch gerne mal treffen? Das ist eine wirklich schwierige Frage. Wer hat mich sehr beeindruckt? Tatsächlich Franz Josef Strauß. Der ist auch ein umstrittener Politiker aufgrund seines Lebens und seiner Äußerungen natürlich. Aber was ich an Franz Josef Strauß extrem geschätzt habe, das war, er war ein Macher, definitiv, er hat Bayern vorangebracht und er war ein überragender Rhetoriker. Also er hat Reden halten können, die seinesgleichen suchen. Und er hatte einen besonderen Humor, den ich ja, wie du weißt, auch habe. Das ist auch wichtig, denn Humor ist, wenn man trotzdem lacht, und das ist gerade in unserem Geschäft wichtig. Also Franz Josef Strauß, definitiv. Und eine Person, die ich leider auch nicht treffen durfte, obwohl ich die Möglichkeit dazu gehabt hätte, das war Papst Benedikt. Den hätte ich auch noch gerne getroffen, weil er halt unser deutscher Papst war. Warum hätte ich den treffen können? Es war ja so, dass die Gemeinden Hirschau und Schneidenbach den Christbaum liefern durften vor vielen Jahren. Und bei dieser Delegation hätte ich dabei sein können, was leider zeitlich aufgrund meines Bürgermeisterjobs nicht möglich war. Und das habe ich immer, immer extrem bereut, dass ich bei diesem Termin nicht dabei war, denn die hatten mehrere Treffen damals mit Papst Benedikt, die Delegation aus unserem Landkreis, der Herr Landrat war mit dabei.
Die haben den Christbaum nach Rom runtergebracht.
Jawohl, so ist es. Von hier mit einem LKW nach Rom und da ist eine Delegation mit runtergereist und da hätte ich mit dabei sein können, aber das habe ich zeitlich leider nicht hinbekommen und da trauere ich dem immer noch hinterher, weil da waren alle tief beeindruckt von diesen Treffen mit Papst Benedikt.
Naja, aber sorry, den Baum da runterfahren nach Italien, also umwelttechnische Vollkatastrophe.
Ja, aber das ist ja was Besonderes, dass man am Petersplatz den Baum spendieren darf. Das ist ja jedes Jahr so. Also der ist jetzt von der Nachhaltigkeit jetzt mal ausgenommen, ist das immer etwas außergewöhnlich Besonderes. Ja.
Lass da mal einen Ast abbrechen, oh heiliger
Gott. Oh heiliger Gott.
Ja, aber schau her, somit wirst du es jetzt nicht gemerkt haben, ist das CSU wieder komplett. Die Union steht für die AC/DC. Ja, ja genau. Das S.
Ja, S wie Strauß.
Ne? S wie Strauß, genau, ja. Passt besser. Und C, der Christ, der kommt immer durch.
Ja,
gell?
Ich war ja ein Ministrant, also das muss ja auch durchkommen. Ich habe ja lange Jahre ministriert. Also ich bin sozusagen von Grund auf an das C herangeführt worden.
Ja, und ich habe sogar bei seiner Hochzeit damals ministriert.
Ja.
Ja, da war ich Ministrant, schau her, und so schließt sich der Kreis.
So schließt sich der Kreis,
genau. Ja, lieber Stefan, vielen lieben Dank für deine Zeit heute in deinem Urlaub zwischen den Jahren und ja, wahrscheinlich ist nächsten Samstag schon die Kommunalwahl, man weiß es nicht, egal wann sie ist, wir drücken dir die Daumen, obwohl wir vielleicht gar nicht Daumen drücken müssen, aber ich habe gesehen heute, ja, trotz deines ehrlichen Einblicks in dieses Amt, dass es ja ein Job ist, den man einfach nicht nur macht, sondern den man auch leben muss. Und das machst du wie kein Zweiter. Danke, dass du heute zu Gast warst. Und ja, ich hoffe, dir hat es gefallen.
Ja, es war eine sehr schöne Erfahrung, Harry. Du hast mich perfekt durch diesen Podcast geführt. Also es war für mich ein besonderes Erlebnis und auch danke an dich und auch danke für deine guten Wünsche.
Ja, und da kommt er wieder durch, der Politiker, gell, liebe Zuhörer. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder bei Geschichten, die das Leben schreibt. Bis dahin, teilt die Folge, liked sie, gebt ihr 5 Sterne und in 2 Wochen geht es hier an dieser Stelle weiter. Macht es gut, Servus.
Servus.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer. Weitere Infos findest du auf www.harrymayer.de.